Richtig schön, mal wieder bei euch zu sein. Da wir in Welzheim Nachmittagsgottesdienst haben, durfte heute sogar meine Familie mit und wir genießen es auch mal wieder hier zu sein. Ja, ich möchte mit euch dieses Thema hier heute behandeln, das auch schon am Jugendwochenende Thema war. Anscheinend, es geht um wahre Freiheit. Und ich habe mich ganz bewusst entschieden, dieses Thema noch einmal zu behandeln. Zum einen gibt es mir die Möglichkeit, Dinge, die wir am Jugendwochenende hatten, vielleicht auch nochmal zu schärfen, vielleicht auch leichte Korrektur anzubringen, wo ich nicht zufrieden war, aber auch in diesem so wertvollen Kapitel nochmal tiefer zu tauchen. Für mich war das ein sehr besonderes Wochenende mit so vielen jungen Menschen. Ich bin immer wieder neu begeistert, wie authentisch unsere Jugend mit Jesus leben möchte. Und wir haben uns an diesem Wochenende wirklich Zeit genommen für Galater Kapitel 5. Und dort werden wir heute dann auch weitermachen. Bevor wir dann das Kapitel auch schon bald lesen, möchte ich euch die gleiche Frage vorlegen, die am Jugendwochenende am Anfang stand. Was bedeutet eigentlich für dich Freiheit? Ihr müsst keine Antwort laut geben, das ist eure Gedankenspause. Und vielleicht habt ihr jetzt eine kurze Definition für euch schon gefunden. Und ich möchte gleich die zweite Frage anschließen. Hält deine Freiheit, die jetzt so deine Definition ausmacht, auch dann, wenn Umstände sich verändern? Ich glaube, wir neigen nämlich immer wieder dazu, die Freiheit an Umständen festzumachen. Freiheit ist, wenn es nichts gibt, was mich daran hindert, das zu tun, was ich will. Freiheit ist, genügend Geld zum Beispiel zu haben, um mir das zu gönnen, was ich wirklich möchte. Freiheit ist auch, wenn das Leben so richtig grandios läuft und nichts mich hindert, meinen Spaß zu erleben. Ja, jeder von uns hat da seine ganz eigenen Bilder im Kopf. Aber ist diese Freiheit nicht sehr, sehr unbeständig? Was, wenn die Umstände sich verändern? Was, wenn zum Beispiel mein Körper streikt, von jetzt auf nachher? Bei meiner Frau war das vor 3-4 Monaten ganz plötzlich unerwartet begonnen. Und heute wissen wir, Schuld ist ein kleiner Erreger im Darm. Plötzlich ist Essen kein Genuss mehr, sondern es gilt ganz genau hinzugucken, was erträgt man noch. Und ganz vieles, das sonst so selbstverständlich war, ist plötzlich nicht mehr da. Ist es damit vorbei mit der Freiheit? Was, wenn das Geld nicht mehr kommt, wie gewohnt? Ist dann die Freiheit vorbei? Gibt es eine Freiheit, die auch dann besteht, wenn der Chef, der Nachbar oder die eigenen Kinder mich gewaltig nerven? Freiheit muss also unabhängig sein von den Umständen. Und jemand, der das ganz gut verstanden hat, ist Viktor Frankl. Er hat es wie folgt definiert: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Was meint er damit? Er meint, wir können nicht immer wählen, was uns passiert. Aber wir können immer wählen, wie man damit umgeht. Und er verwendet da ein Bild, er sagt, es gibt so für uns alle so Reize, die wollen uns dazu führen, etwas zu tun. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, da kannst du und ich entscheiden, wie gehen wir damit um. Das sagt jemand, der das KZ überlebt hat. Seine Familie sind fast alle dort gestorben, wurden ermordet. Und ich finde stark, dass seine Freiheit schon mal eine ist, die frei ist von den Umständen. Aber gleichzeitig, weiß nicht, wie es euch geht, merken wir doch an diesem Zitat, es gibt auch Situationen, da kennen wir die richtige Reaktion. Aber wir sind wie gefangen in uns selber. Ich denke hier an eine Situation vor 2 Wochen, da waren wir unterwegs, um den Geburtstag von eines unserer Kinder zu feiern. Und wir waren dort ein Stück auf der Alp, haben das schöne Wetter genossen, sind klettern gegangen. Und auf der Hinfahrt hatte ich schon gesehen, da gibt's einen McDonald's. Und Meine Überlegung war, da könnten wir doch eigentlich danach noch hin, aber ich wusste schon, eigentlich kann das meine Frau gerade nicht genießen und habe dann beschlossen, wenn sie das nicht will, dann machen wir das auch nicht. Aber als es so gegen Abend ging, kam das Thema plötzlich wieder hoch und meine Frau hat dann einen Fehler gemacht, sage ich jetzt einfach mal, obwohl es nicht unbedingt einer war. Sie hat gesagt, ach komm, das Geld sparen wir uns und wir essen daheim. Und das hat mich so tierisch aufgeregt, weil Geld zu sparen, also das darf man nicht bei McDonald's. Und ich hatte mir das ja schon ausgemalt, wie lecker das Ei schmecken würde. Also ihr könnt euch vorstellen, die Heimfahrt war nicht besonders so gut. Wir sind dann in den Lidl gegangen, aber geschmeckt hat es nicht. Wie schön wäre es, wenn wir hier einen kennen würden, der uns in dieser Hilflosigkeit begegnet, der uns ausgezeichnet kennt, uns zuhört und uns hilft, die richtige Reaktion zu treffen. Einer, der uns so unbeständig liebt, der voller Güte und Freundlichkeit ist. Einer, dessen Annahme wir nicht verdienen müssen, sondern geschenkt bekommen. Genau das ist das Anliegen von unserem Bibeltext, den wollen wir zusammen lesen, dass wir diesen einen neu erkennen und auch im Alltag erleben. Ich lese aus Galater 5 und dort die Verse 13 bis 25. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so hab Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. So, wenn wir diesen Abschnitt genau anschauen, dann bilden die Verse 13 und 25 wie so der Rahmen. Das ist wie, heute würde man sagen, der Überschrift, das ist der Kern, um das es in diesem Kapitel geht. Ihr seid zur Freiheit berufen, also es gibt immer die Berufung oder die Befähigung und dann kommt die Auswirkung. Nur macht die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch. Und das Zweite, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ihr seid zur Freiheit berufen. Krass, oder nicht? Das ist, was Christsein bedeutet. Freiheit. Eine, zu der wir berufen sind und die nicht aus uns selber entstehen muss. Eine Freiheit, die nicht an Umstände sich festmacht, sondern in dieser lebendigen Gemeinschaft mit dem Geist Gottes, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Freiheit ist also eine, die auf Beziehung, auf Kindschaft mit dem lebendigen Gott aus ist. Innerhalb von diesem Rahmen, von dieser Überschrift, bewegt sich jetzt unser Text und es werden uns zwei Lebensprinzipien vorgestellt. Leben bestimmt von meiner Selbstsucht, der menschlichen Natur, das, was hier mit Fleisch übersetzt wird. Und das zweite in Leben unter der Leitung vom Heiligen Geist. Und jetzt lesen wir in unserem Bibeltext etwas, das überhaupt sich gar nicht nach Freiheit anhört. Ich lese aus der Hoffnung für alle den Vers 17. Da steht, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Diese Freiheit ist also umkämpft. Sie hat einen Preis. Und ich finde es heute Morgen unglaublich wichtig, dass wir das verstehen. Weil ich meine, ganz viele, die vielleicht auch noch jung im Glauben sind, noch nicht lange mit Jesus leben, die können hier gewaltig auf die Nase fallen. Weil wir ganz schnell doch denken können, wenn ich solche Kämpfe erlebe, wie es hier steht, kann ich kein Kind Gottes sein, oder? Aber das ist überhaupt nicht das, was hier steht. Diese Kämpfe bleiben, solange wir hier auf dieser Erde leben. Wir tragen noch diese menschliche Natur, aber wir sind ihr nicht hilflos ausgeliefert. Wenn du das in deinem Christsein erlebst, dann sollte dich das nicht entmutigen, sondern ermutigen. Denn es ist ein Zeichen dafür, dass es einen Geist Gottes gibt, der dich auf einen anderen Weg immer wieder hinweisen möchte. Diese Kämpfe zwischen Geist und Fleisch, so wie es hier beschrieben ist, kennen Menschen ohne Jesus nicht in diesem Ausmaß. Das Anliegen von Galater 5 ist, uns gerade zu zeigen, wie dieser Kampf gelingt und nicht zum Krampf wird. Wie wir dieses Leben im Geist wirklich leben können. Und jetzt hat unser Bibeltext ja diese zwei Aufzählungen, Leben für die Selbstsucht im Fleisch und im Geist. Und es verwendet dabei ganz unterschiedliche Begriffe, die wir heute näher anschauen wollen. Beginnen wir mit dem ersten. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, Paulus hat schon ziemlich Humor. Also ich finde, das hört sich nach Tierwelt an, nach Raubtiere. Und ich glaube, genau so ist es gemeint. Das ist eigentlich etwas, da kämpfen wir wie Tiere. Um was? Um mein Glück, um mein Reich, um meine Befriedigung, um meine Seele. Wenn wir die Begriffe genau anschauen, könnten wir sie aufteilen in vier Bereiche, wo es immer so Impulse gibt, denen wir folgen wollen. Meine Lust zählt, mein Wille zählt, mein Vorteil und meine Bedürfnisse. Ja, das, was uns als nächstes steht, ist unser Körper. Und deshalb beginnt's hier auch mit dem, was ganz eng mit unserem Körper verbunden ist, nämlich mit der Sexualität. Sexualität losgelöst vom Schöpfer führt zu einer Befriedigung, die nur einen im Blick hat, oder? Mich. Mich. Meine Lust zählt. Und wie schnell wird hier das Gegenüber einfach zum Objekt? Damit wir uns richtig verstehen, Gott ist keineswegs sexfeindlich. Er hat ihn erfunden als ein Geschenk, den er in einen Rahmen legt, wo sich das so entfalten kann, dass wir uns nicht verletzen, sondern uns nur tiefer verbinden. Dann folgen zwei Begriffe, die mit Götzendienst zu tun haben. Mein Wille ist das, was entscheidet, wer mein Gott sein kann. Und als nächstes kommen ganz viele Begriffe, die das Zwischenmenschliche beschreiben. Dort, wo mein Vorteil im Vordergrund steht, geht es darum, dass ich dafür kämpfe. Und es hat Auswirkungen wie Feindschaft, Neid, Selbstsucht und vieles mehr. Es folgen noch zwei Begriffe, die das natürliche Bedürfnis wie Essen und Trinken ohne Grenzen umkehren in etwas, wo ein Übermaß geschieht. Gottes Wort ist nicht gegen unsere Bedürfnisse. Gott möchte auch nicht unseren Willen zerstören. Das Anliegen ist ein ganz anderes. Dass meine Bedürfnisse und mein Wille in Anker finden beim lebendigen Gott. Ihr habt vielleicht gesehen, hier steht noch unten und dergleichen. Das heißt, die Liste ist noch lang nicht zu Ende. Da gibt's ganz viele Blüten. Und eigentlich geht's hier auch gar nicht um eine Liste an verwerflichen Taten. Vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier und sagt, da schneide ich schon ganz gut ab. Da gibt's gar nicht so viel, das mich betrifft. Hier möchte ich, dass ihr ganz gut zuhört. Das Entscheidende ist nicht diese einzelne Tat. Das Entscheidende ist doch, wohin führen uns genau diese Dinge. Und hier lese ich uns nochmal vor, was Gottes Wort sagt, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Schon wieder dieser erhobene Zeigefinger. Muss das sein? Ja, das muss sein. Aber der erhobene Zeigefinger ist hier gar nicht vorhanden. Es geht doch um was ganz anderes. Der Schwerpunkt in diesem Vers, meine ich, liegt an einer ganz anderen Stelle. Gottes Wort macht doch hier deutlich, um was es eigentlich geht. Wer oder was passiert mit denen, die das tun? Sie erben nicht. Wer kann nur erben? Kinder, nicht wahr? Nur Kinder können erben. Und deshalb beschreibt es doch die Identität. Kinder erben. Und es bedeutet, wenn wir in unserem selbstsüchtigen Wesen unterwegs sind, bedeutet es, dass wir einfach noch der falsche Herrscher in unserem Leben haben. Solange ich im Zentrum stehe, prägt das Streben nach Anerkennung und nach vielem mehr mein Leben. Damit möchte Gott hier das Anliegen dieses Textes sehr deutlich unterstreichen. Es geht nicht darum, uns fertig zu machen, sondern uns eine Würde zu verleihen. Nicht darum, uns bloßzustellen, sondern zu befreien. Nicht um uns zu verdammen, sondern um uns ewiges Leben zu schenken. Ein Leben, das in Liebe dienen kann, weil es einen gibt, der sich durch und durch für uns hingibt. Freiheit bedeutet nämlich lieben, denn das ist Gottes Leben, weil er der ist, der die Liebe ist. Nicht ein Gefühl, nicht ein Empfinden, sondern einer, der sich hingibt für dich und mich bis zum Tod am Kreuz. Ich finde Vers 25 und 24 beschreiben das am besten. Ich lese nochmal Vers 24. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Das Sterben von Jesus öffnet mir den Weg, meiner Selbstsucht sterben zu können und sein Leben anzunehmen. Sterben steht in der Bibel nicht oder nur selten für Leblosigkeit. Sterben verändert Gesetzmäßigkeiten. Als Jesus starb, nahm er der Sünde, dem Tod und dem Teufel seine Macht. Und er öffnet uns den Weg, loszukommen von dieser selbstsüchtigen Natur, nicht mehr beherrscht zu werden, sondern einen kennenzulernen, der Leben ausmacht. Und das ist das Anliegen von Vers 25. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Deshalb, wenn jetzt die nächste Aufzählung kommt, werdet ihr keine Werke finden, sondern was? Seid schon noch dabei, oder? Früchte. Werke entstehen wie? Durch Anstrengung, oder? Werke ist etwas, da muss ich was tun und produzieren. Früchte ist etwas, das wächst und entsteht aus der Verbindung. Ich habe euch da so einen Baum mitgebracht, den hole ich kurz. Und dieser Baum trägt tatsächlich die Früchte, die hier in Galater Kapitel 5 erwähnt werden, also zumindest ein Teil davon. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, ob euch auffällt, hier steht nicht Früchte. Und vielleicht seht ihr es auch hier schon an diesem Baum. Die Früchte haben alle die gleiche Form, auch wenn jede mit was anderem beschriftet wird. Hier steht ganz bewusst die Frucht. Komisch, oder? Ich glaube, das ist sehr entscheidend, denn all diese Begriffe, die hier Gottes Wort nennt, sind nicht voneinander zu lösen. Sie gehören so eng zusammen wie der Charakter zum Mensch. Am Ende beschreiben sie hier den Charakter des lebendigen Gottes von Jesus Christus. Es ist etwas, das wir nicht in uns finden, sondern es ist etwas, das aus der Verbindung entsteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir diesen Baum angucken und die Begriffe, die da dazugehören, dann kenne ich das zumindest von mir, dass wir dann etwas tun, was unserem Text in keiner Weise entspricht. Wir stellen fest, wir sollten mehr unsere Kinder lieben. Wir sollten freundlicher sein zu unserer Ehefrau. Wir sollten geduldiger sein, Schwachpunkt meines Lebens. Wir sollten mehr ausstrahlen in der Welt, die so viel Eigenes tut. Frieden stiften, wir sollten. Und schon beginnen wir, die Ärmel hochzukrempeln und uns wieder zu bemühen. Und weil unser Bibeltext hier vom Kampf spricht, kämpfen wir gegen unser Fleisch und wir verachten das, was da rauskommt und dabei uns selber dazu. Wir setzen wieder Regeln auf. Wir verstehen oder verachten uns und andere, die keine Früchte bringen. Und wir sind stolz, wenn wir hier in unserem Leben vielleicht so eine Frucht finden und völlig überzeugt, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir lesen die Bibel nicht, um zu bleiben, sondern damit wir besser werden. Wir gehen zur Gemeinde. Und entweder fühlen wir uns grandios fruchtbar oder furchtbar, weil wir merken, Mensch, das passt ja gar nicht in meinem Leben. Wisst ihr, was es alles ist? Werke. Werke und nicht Frucht. Darf ich euch fragen, warum trägt dieser Baum diese Früchte? Ich möchte es euch zeigen. Das hier ist der Grund für die Früchte. Dieser Baum trägt nur deshalb diese Früchte, weil er fest verwurzelt ist in dem, der die Liebe ist. Weil er seine Wurzeln schlägt in dem einen, dessen Geist uns auf Jesus Christus hinweist. Weil der Heilige Geist hat immer nur ein Ziel. Ich hoffe, ich mache euer Ding hier nicht kaputt. Der Heilige Geist hat immer nur ein einziges Ziel, nämlich Christus groß zu machen. Das ist das Ziel vom Heiligen Geist. Die Früchte des Geistes sind deshalb Charaktereigenschaften von Jesus Christus, die im Gläubigen sichtbar werden, aus der Verbindung mit Jesus. Bevor wir Früchte in unserem Leben tragen können, gilt es zu erkennen, dass all diese Dinge uns geschenkt sind durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns, dass Jesus die Liebe in Person ist. Er begegnet uns nicht in Härte, sondern in der Hingabe, die seinesgleichen sucht. Friede. Jesus bringt auch in unser Leben echte Versöhnung, Ordnung, Ruhe und beseitigtes Chaos. Er ist der geduldigste, dem wir begegnen können. Er trägt uns, auch wenn wir uns selber aufgegeben haben. Er ist treuer, wie wir uns vorstellen können. Einer, der seine Treue nicht an unser Benehmen knüpft, sondern an seine Entscheidung für uns. So begegnet uns Gott als seine Kinder. Und so will er mit uns unterwegs sein. Wie anders wird unser Christenleben, wenn wir hier Wurzeln schlagen? Dann werden wir beschenkt mit allem, was wir brauchen, und können damit auch andere beschenken. Deshalb ist Frucht nicht das Ziel, das wir durch Anstrengung erreichen, sondern das Ergebnis einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Genau deshalb endet unser Abschnitt nicht mit "Jetzt bemüht euch, dass ihr Früchte bringt", sondern es steht hier doch: "Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln." Ich möchte im letzten Teil jetzt noch sehr praktisch werden. Was bedeutet es jetzt für unseren Alltag, im Geist zu leben und zu wandeln? Ich glaube, manche Christen verbinden den Heiligen Geist vor allem mit Gaben und außergewöhnlichen Erfahrungen. Galater 5 möchte uns was anderes zeigen. Der Geist Gottes möchte die Werke, den Charakter von Jesus in unserem Leben zum Vorschein bringen. Wo der Geist wirkt, da muss der Egoismus weichen. Wo der Geist wirkt, da wächst Frieden statt Streit. Der Geist Gottes macht uns als Nachfolger von Jesus ihm ähnlicher. Und ich möchte hier ganz deutlich betonen, Früchte müssen wachsen, nicht wahr? Wir wünschen uns sehr häufig, dass Veränderung auf Knopfdruck geschieht. Und ja, das kann Jesus, er kann augenblicklich und sofort uns befreien. Aber wenn wir den Baum mit all seinen Früchten anschauen, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit Treue, dann müssen wir doch sagen, das ist ein lebenslängliches Wachsen, wo Christus mehr und mehr in uns Gestalt annimmt. Deshalb lautet die Frage an uns nicht zum Beispiel zuerst, wie werde ich geduldiger, freundlicher, wie werde ich selbstbeherrschter, sondern bin ich heute offen für das Wirken des Heiligen Geistes? Und hier gefällt mir dieses Wort enorm gut, das Gottes Wort hier verwendet, nämlich wandeln, dieses alte Wort, weil es für mich am besten verdeutlicht, wie das praktisch aussieht. Das bedeutet doch, wir sind unterwegs in unserem Alltag mit dem Geist Gottes. Wir wandeln mit Gott. Henoch wird im Alten Testament als jemand beschrieben, der mit Gott gewandelt ist. Und das bedeutet, er hat seine Fragen, seine Ängste, das, was ihm zu schaffen gemacht hat, beständig mit seinem Gott geteilt. Es ist, als würden wir spazieren laufen im Alltag mit Jesus an unserer Seite. Und der Heilige Geist ist der, zu dem wir jederzeit kommen können, mit dem, was wir selber nicht können, mit dem, was uns belastet, mit dem, was uns auch selber gar nicht gelingt. Ich möchte es nochmal sehr deutlich betonen, dass mein selbstsüchtiges Wesen in mir noch zum Vorschein kommt und ich zum Beispiel unbedingt in McDonald's will, ist nicht das Zeichen dafür, dass ich kein Kind Gottes bin. Sondern wenn ich das erlebe, dass hier dann auch ein Kampf stattfindet und ich Korrektur innerlich erlebe, dann ist es doch die Auswirkung dafür, dass der Heilige Geist mit mir geduldig den Weg geht. Ich habe es euch am Anfang erzählt von meinem Groll und von meiner Selbstsucht. Ich bin so dankbar, dass es einen Geist Gottes gibt, der voller Geduld, aber mit einer Klarheit und Beständigkeit in unser Leben spricht, dort, wo wir mit ihm leben. Einer, der mit einer Sanftmut auf Dinge hinweist, wo wir plötzlich merken, das war jetzt nicht in Ordnung. Und wo er unser Herz öffnet, und das ist an dem Tag bei mir geschehen, dass ich erst mal mit Jesus drüber reden konnte und sage, also sie, meine Frau, ärgert mich tierisch gerade. Ich verstehe nicht, wieso geht's jetzt ums Geld? Es geht doch, dass wir Eis essen. Oder dass ich auch mit Jesus drüber reden konnte, dass ich mich selber nicht verstehe. Ich hatte ja persönlich eine Abmachung gemacht, dass wir nicht was machen, was ihr nicht gut tut. Und weil meine Frau mit dem gleichen Herrn unterwegs ist wie ich, gab's diesen Moment, wo wir plötzlich voreinander stehen konnten und sagen, du, das tut uns von Herzen leid. Und wo wir versöhnt weitergehen konnten. Ja, wenn wir mit Gottes gutem Geist unterwegs sind, geht es auch gar nicht um Verbote oder um Gott, der unseren Spaß eingrenzt. Nein, das Fleisch, diese selbstsüchtige Natur, verliert ihre Kraft nicht durch Verbote, sondern indem wir uns mit Jesus beschäftigen und er kostbarer wird für uns. Ich möchte das heute nochmal verdeutlichen an dem Thema Pornografie. Nicht, weil es schlimmer wäre als andere Werke des Fleisches, sondern weil ich hier auch noch was zu ergänzen habe vom Jugendwochenende und weil es ein Thema ist, wo ich der Überzeugung bin, es ganz viele das Glaubensleben kaputt macht. Es ist ein Thema, das nicht nur Männer betrifft, sondern auch Frauen. Ein Thema, das vor keinem Alter Halt macht. Ein Thema, das auch mit der Eheschließung überhaupt nicht erledigt sein muss. Und weil es ein Thema ist, das so sehr mit Scham verbunden ist, dass wir immer wieder in eine Isolation getrieben werden. Dass wir den Eindruck haben, und ich glaube ganz besonders auch Frauen, ich bin einer der wenigen, wo damit zu kämpfen hat. Und immer wieder erlebe ich das auch, dass Leute sagen, ich habe mir nicht getraut, damit zu kommen, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige, der damit noch kämpft als Christ. Ich würde es heute gerne mal so sagen, Pornografie ist nicht deshalb so gefährlich, weil uns hier nackte Haut gezeigt wird. Es ist gefährlich, weil Pornografie unserem Herz etwas zuflüstert, nämlich du findest hier etwas, das du woanders nicht findest. Sie verkauft uns eine Fälschung, Liebe ohne Hingabe, Erfüllung ohne Wahrheit und Verbindlichkeit. Damit ist die Antwort auf Pornografie nicht einfach mehr Disziplin, sondern eben eine größere Freude an Jesus zu bekommen. Ich persönlich bin überzeugt, das eigentliche Problem von Pornografie ist manchmal gar nicht die sexuelle Lust. Es ist eher, dass es wie ein Schmerzmittel verwendet wird. Ich weiß nicht, wer von euch Schmerzmittel nimmt, ich vermute wir alle. Und wenn wir Schmerzmittel nehmen, nehmen wir einfach ein Beispiel, ich habe mir mit der Motorsäge in meine Hand geschnitten und habe furchtbare Schmerzen, dann beseitigen die Schmerzmittel die Wunde, oder? Nein, sie betäuben nur den Schmerz. Und genauso ist es mit dem Thema Pornografie häufig. Sie dienen als schnelles Mittel, um vielleicht den Schmerz zu lindern. Vielleicht einfach Stress zu beseitigen und schnell belohnt zu werden. Vielleicht auch den Frust zu bearbeiten und einen schönen Moment zu erleben. Vielleicht auch, um Einsamkeit zu überwinden und Nähe zu erleben. Ich glaube, hier müssen wir in der Seelsorge sehr feinfühlig bleiben. Ich glaube, es genügt auch nicht einfach zu sagen, Jesus genügt. Versteht mich hier bitte richtig. Ich bin überzeugt, Jesus genügt. Aber wenn wir sagen, Jesus genügt, dann gilt es doch auch zu zeigen, was es genau bedeutet. Ich glaube, wir erklären oft zu wenig, warum Jesus genügt. Jesus genügt doch nicht immer einfach dadurch, dass er die Versuchung von uns nimmt. Er genügt, dass er uns Menschen an die Seite stellt, die mit uns kämpfen. Er genügt, weil er Schritt für Schritt eben durch Wachstum Gewohnheiten verändert. Er genügt, weil er Einsamkeit heilt, weil er Wunden liebevoll ans Licht bringt und beginnt, sie gesund werden zu lassen, weil er Hoffnung schenkt und beständig mit uns durchs Leben geht. Das alles sind doch Auswirkungen der Gnade Gottes. Deshalb gilt es zu lernen, das Wandeln im Geist oft ganz eng auch passiert in dem Miteinander als Gemeinde. Galater 6, Vers 2 bringt es treffend auf den Punkt, dass einer die Last des anderen trägt, so wird das Gesetz von Jesus erfüllt. Was, wenn ich jetzt aber mit dem Geist Gottes unterwegs war und es dann diesen Moment gibt, wo ich nicht achtsam war und doch wieder gefallen bin, sind wir dann keine Kinder mehr? Beweist es dann unsere Identität? Ganz sicher nicht. Es ist doch dann gerade das Fleisch, das uns deutlich machen möchte, so kannst du doch jetzt nicht zu Jesus. Der hat eh kein Interesse gerade an dir. So ein Versager ist doch nichts mehr zu gebrauchen. Aber was sagt der Geist Gottes? Er ist der, der uns doch bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Er weist uns auf den einen, der sich für uns entschieden hat, obwohl er alles über uns weiß. Das von gestern, das von heute und sogar das von morgen. Und zu uns steht und mit uns geht bis zu dem Tag, wo wir das Ziel erreichen. Einer, der uns einlädt, unser Herz zu öffnen. Nicht, weil er das gar nicht von uns weiß, was gerade passiert ist, sondern weil es der Weg ist, wo er von uns was nehmen kann, das uns doch nur kaputt macht. Wir haben heute gesehen, Freiheit finden wir nicht in uns selbst. Sie besteht in dieser Gewissheit, fest verankert sein zu dürfen in einem, der uns mehr liebt, als wir sind. Aber einer, der uns auch zeigt, dass unsere Natur verdorbener ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und es nicht darum geht, uns selber zu verbessern, sondern uns mit Haut und Haar immer wieder Jesus auszuliefern. Ja, Viktor Frankl hat recht, wenn er sagt, wir können nicht immer wählen, was uns widerfährt. Doch als Nachfolger von Jesus haben wir noch eine tiefere Antwort. Wir können lernen, uns vom Heiligen Geist immer wieder im Alltag leiten und beschenken zu lassen. Aus der Verbindung mit Jesus zu wachsen und beständig von der Wurzel uns neu mit Früchten des Geistes beschenken zu lassen.